Ja, guten Abend. Erstmal, ich freue mich sehr, dass ich über Marina Svitajeva sprechen darf. Ich sage bewusst darf, denn ich weiß, dass heute einige Leute hier sind, die ihre Gedichte im Original lesen können, was ich nicht kann. Ich spreche kein Wort Russisch. Und man muss vorab, bevor ich jetzt anfange, sagen, dass es sehr schade ist, wie desolat die Publikationslage zu Marina Svitajeva im Moment ist im Deutschen. Sie haben da vorne gesehen, da liegen zwei Bände. Es gibt sehr viel. Es ist vor knapp 25 Jahren zum 100. Geburtstag einiges erschienen bei Surkamp, bei Insel, in der Frankfurter Verlagsanstalt, bei Hansa auch. Und es ist fast alles entweder vergriffen oder man bekommt es antiquarisch für 75 Cent, wenn man bei Amazon Marketplace guckt. Und das ist sehr, sehr schade. Und die, meiner Meinung nach, ich kann ja nur die deutschen Versionen lesen, schönste Übersetzung von den beiden Poemen, die ich heute vorstellen möchte mit Frau Schieberowa, ist völlig vergriffen, die bekommt man gar nicht mehr. Insofern, es wäre sehr schön, falls heute Abend Leute hier sein sollten, die Einfluss darauf haben, was veröffentlicht wird, im nächsten Jahr zum 125. Geburtstag, dann sei Ihnen ans Herz gelegt, nochmal in die Backlist zu schauen. So oder so, an der Naht entlang, zu Marina Svitajeva. Ein vorangestelltes Zitat aus einem Brief Marinas an Pasternak. Meine liebste Form des Umgangs ist eine unirdische, der Traum, Träumen. Und die zweitliebste, der Briefwechsel. Der Brief als eine Form unirdischen Umgangs ist weniger vollkommen als der Traum. Doch die Gesetze sind die gleichen. Weder das eine noch das andere geschieht auf Geheiß. Wir träumen und schreiben nicht, wenn wir wollen, sondern wenn der Brief geschrieben, der Traum geträumt werden will. Ein Zitat von Maria Belkina, ebenfalls vorangestellt. Sie war da und zugleich war sie auch immer nicht da. Sie war niemals nahe, niemals hier, immer dort. Ich gehe aus der Firma. Es ist Abend, doch noch hell, Märzlicht. Durch das Fenster im 7. Stock habe ich die Stadt in diesem diffusen Licht gesehen, im Dämmerungsblau, gedacht, bald ist Frühling. Ich habe ein Foto mit meinem Telefon gemacht, meine Spiegelung im bodentiefen Fensterglas, mein Körper, Teilmenge der Stadtsilhouette dahinter, ein Geist. Diese Erscheinung habe ich ihm nach Berlin geschickt mit einer einzelnen Zeile Marinas. Ringsum, Traumgespinst. Nun bin ich draußen und in der Stunde zwischen meiner Nachricht in den Äther und der Fahrt im Aufzug nach unten habe ich kein einziges Mal nach draußen gesehen. Stehe jetzt, erst auf dem Vorplatz, dann neben der Frankfurter Oper, knietief im Schnee. Märzschnee, Kälteeinbruch. Später heißt es aus Russland. Mein Kinderglaube an Koinzidenzen setzt ein. Es blühen Narzissen unter dem Schnee. Schon vor dem Schnee schienen sie hier unrichtig. Ich bin 26 und drei Tage zuvor habe ich in einer Theatralik, die auch für 26 unangemessen war, in 50 Meter Höhe auf dem Flachdach meiner Firma gestanden, bis mein Telefon klingelte und mein noch nicht toter Vater mit mir sprach. Es gab keinen Grund für seinen Anruf. Mein Vater rief sonst nie selbst an, er schickte meine Mutter vor. Wir sprachen nicht lang, über nichts Besonderes. Es hat genügt, um drei Treppen nach unten zurück an den Schreibtisch zu gehen. Ich bin 26, ich arbeite 80 Stunden in der Woche in einem Beruf, für den ich ungeeignet bin, weil er mir Härte abverlangt, die ich gerade jetzt nicht habe, von der aber alle ausgehen und sie mir unermüdlich und unkorrigiger zusprechen. Ich wiege 51 Kilo, ich esse fast nicht, ich fahre um 3 Uhr morgens mit dem Taxi nach Hause und es kommt dasselbe Taxi, 3 Stunden später, und holt mich ab zur Arbeit mit noch nassem Haar. Ich sitze in der Mitte eines sanft beleuchteten Flurs in einer ledergepolsterten Ausbuchtung. Links und rechts erstrecken sich je 30 mal 1,5 Meter verwaister, mit dickem Teppich ausgelegter Nutzraum, unterbrochen von Glaszwischentüren. Ich warte auf ein Gespräch. Ich sitze im Common Room. Von allen Wänden starren Screens. Jeden Abend bestellt jemand Sushi, das ich stehen lasse. Die Tür eines 3 Meter hohen Stahlkühlschrankes schlägt. Das schwarze Leder der Couch quietscht, mein Projektleiter seufzt, verlangt andere Zahlen und spricht von Verbrennung. Sonntags fahre ich Regionalzug und trage eine riesige, graublau geränderte Sonnenbrille, die regelmäßig von halbwüchsigen Jungs kommentiert wird, bis ich sie absetze und die Jungs anschaue. Meine Augen sind die einer russischen Trinkerin, obwohl ich nicht trinke. Niemand wird gern von mir angeschaut. Ich bin darüber froh und der hessischen Landschaft dankbar für ihre allgemeine Farblosigkeit, denn es reicht ein Blick. Es reicht ein leuchtender Vogelbeerstrauch, rote Beeren, weder erwarten noch vorhanden, um mich in eine Verzweiflung zu stoßen, zu deren Grund ich nicht komme. Ich bin nicht korrigierbar, so wenig wie alle Annahmen der anderen über mich und alles, was ich kann und nicht kann. Ich lese. Ich lese wieder und wieder Marina. Ihr Poem vom Ende an ihren ehemaligen Geliebten Rotzewitsch und ihren Neujahrsbrief an den toten, verehrten, geliebten Rilke. Ich lese beides in der Übersetzung desjenigen, der sich am Grund meiner Verzweiflung von mir abgewendet hat. Aber ich weiß nichts von Marina. Nicht ihre Geschichte, nicht ihre Gründe, nicht ihre Verzweiflung. Nur, dass sie für mich ausgesprochen hat, was mich retten muss, wenn ich es ertragen kann. Zitat: Ich wollte das nicht. Verzeih. Und stumm: Hör mir zu. Begehren ist Sache des Leibs. Wir zwei begegnen uns nun, als wären wir Seelen. Ich habe es nicht gesagt. Will der Zug schon fahren, dann reicht ihr den Frauen schlicht, als wäre es ein Krug, die Ehre zu gehen. Bin ich verrückt? Marina hat an Koinzidenzen geglaubt. Ihre Tochter Ariadna Efron erzählt eine Anekdote. Maria Belkina zitiert diese Anekdote in ihren Erinnerungen an Marina. Körportage einer Körportage einer Körportage. Lida Bad erinnere sich, dass Vera Inbär erzählt habe, dass Mama und so weiter. Man habe Silvester gemeinsam verbracht, irgendwann während der ersten Revolutionsjahre. Man habe Lermontow aufgeschlagen, sich selbst mit Zitaten die Zukunft vorausgesagt. Marina habe gelesen, als die Reihe an ihr gewesen sei, ich habe zwei Pfosten mit einem Querbalken. Später, auf der dunklen, verschneiten Straße, mitten im Lachen, in der Unterhaltung, ein Innehalten, Nachdenken, Stille. Und Marina sagt, ich habe zwei Pfosten mit einem Querbalken. Nagel, kein Haken, ein schwerer, der Kanten hat. Sich hier zu erhängen, wer kann denn das? Schreibt Jewgeni Jewtuschenko zu Marinas Suizid in Jelabuga 1941. Hier wird es, wenn ich ganz kalt bleibe, interessant. Ist, was Hinterbliebene als unheimliche Anekdote vom Querbalken, als Vorahnung, als Vorwegnahme ihres Todes korportieren, nur das? Produktion von Legende, erweiterte Literatur zu einer Marina, die Figur geworden ist, in der Geschichte ihres privaten Umfeldes wie in der Literaturgeschichte? Ich frage nicht, gibt es Vorahnung? Geister gibt es, sobald ich sie zulasse. Ich frage, gibt es eine ganz andere, dunkle Konsequenz im poetischen Denken, wenn es sich in einen vielleicht theatralen Pragmatismus übersetzt? Ist das so? Und was hieße so, anders doch, immer? Ist das geschehen? Stimmt hier Kolportage mit Geschehen so weitgehend überein, dass ich ihr trauen könnte? Und ganz entscheidend jetzt eine grausame Frage. Hat Marina dieser Geschichte getraut? 1941 in Jelabuga, schien es ihr eine folgerichtige Koinzidenz, sich dieses Ende zu schreiben. Dieses und kein anderes. Marina schreibt an ihre Schwester. Und die Straße in eine andere Welt. Ich fliege, auf dem Rücken liegend, die Füße nach vorn, den Kopf abgewendet. Unter mir Städte, Berge, Meerengen. Ich fliege unaufhaltsam weiter mit einem Gefühl von Heimweh und letztem Lebewohl, mit einem Gefühl, als wenn man um die Erde fliegt, sich leidenschaftlich und hoffnungslos an sie klammernd und dem Wissen, dass die nächste Umkreisung im Weltraum sein wird. Dieselbe totale Leere, die ich in meinem Leben so fürchtete, auf der Schaukel, im Lift, auf dem Meer, in meinem Inneren. Es gab einen Trost. Es war alles unaufhaltsam unabänderlich, tödlich, und es würde nicht schlimmer werden. Ich erwache und meine Hand liegt auf meiner Brust, auf dem Herzen. Ja, natürlich. Marina schreibt von einem Traum. Ich treffe für Marina Annahmen, da ist Vereinnahmung nie weit. Vielleicht ist es ebenso unangemessen, wie von Rettung zu sprechen und von Verzweiflung. Vielleicht ist es ein Symptom, dass wir in allem, sogar in der Dichtung, nun schon so lange Unbedingtheit scheuen. Ich sage wir und ich meine so viele von uns, die wir schreiben und lesen. Noch immer. Ironie ist vorbei, heißt es. Lakonie vielleicht auch und schon bald. Lass uns aber sachlich bleiben. Lass uns konstatieren. Lass uns jede Zeile abwägen, als wäre sie ein Status-Update. Vorsicht ist nicht vorbei, scheint mir. Es ist einfach, sich lächerlich zu machen. Schwierig ist, es abseits der Provokation zu tun und es dann nicht zu leugnen. Es macht angreifbar, überhaupt in diese Richtung zu schreiben. Es ist vermessen, es ist nicht einfach, sich angreifbar zu machen. Es mag besser sein, vorsichtig zu bleiben. Wer tastet, verletzt nicht. Vielleicht wäre es richtiger, vieles nicht auszusprechen. Marina tut es. Immer, in allem, was sie schreibt. Sie schont niemanden, auch nicht sich selbst. Zitat: Ich bin von Geburt an aus dem Kreis der Menschen, aus der Gesellschaft ausgestoßen. Hinter mir steht keine lebendige Mauer, sondern ein Fels, das Schicksal. Ich lebe, indem ich mein Leben betrachte, das ganze Leben, das Leben. Ich habe weder Alter noch Gesicht. Vielleicht bin ich selber das Leben. Ich fürchte nicht das Alter, fürchte nicht die Lächerlichkeit, fürchte nicht das Elend, die Feindschaft, die üble Nachrede. Unter meiner fröhlichen, feurigen Hülle bin ich ein Stein. Das heißt, unverwundbar. Marina ist nicht unverwundbar. Sie ist unbedingt. Ich bin es nicht. Lese ich ihre Briefe, ihre Gedichte, ihre Tagebücher, befällt mich jener generelle Zweifel, der mein Schreiben trägt, kommen Fragen wieder und wieder, vor allem im Vergleich. Welches Anrecht habe denn ich, unglücklich zu sein? Ich bin in Sicherheit, soweit es geht. Ich habe Absicherungen in Unzahl, ich habe so viel Glück gehabt. Gibt es irgendetwas, das meine Verzweiflung auch nur im Ansatz rechtfertigt? Weiß ich überhaupt, was Verzweiflung ist, und gäbe es etwas, sie zu rechtfertigen? Was gäbe mir das Recht, sie auszusprechen? Von der Frage, ob Dichtung geeignet wäre, sie auszusprechen, einmal abgesehen. Gerade das ziehen ja alle, die an Unbedingtheit zweifeln und nicht an ihr Verzweifeln, in Zweifel. Gerade das scheint illegitim. Doch schon die Idee, sich einfach nur in Relation zu so viel existenziellerem Unglück zu setzen, um zur dankbaren Demut zu finden, funktioniert ja nicht. Sie ist inhuman. Jahre nach Frankfurt lese ich zwei Biografien Marinas und wünschte, sie wären ein fieses und schlecht geschriebenes Filmskript, nichts weiter. Eine Ehe mit jemandem, der zeitlebens gerettet werden musste. Jemanden, der Marina am Schluss auf perfide Weise an den Kommunismus verriet oder an das, was er dafür zu tun müssen glaubte. Seine Beteiligung an einem politischen Mord, dessen Aufdeckung ihn aus Paris vertrieb. Was wiederum Marina, den dennoch erneut zu ihm, aus dem Exil zurück nach Russland treibt, als sie ihm folgt, wie stets. Und nebenbei auch ihre erwachsenen, durch den Ehemann schon korrumpierten, durch sie selbst vernachlässigten Tochter. Ich halte inne, denke an mein eigenes Kind und daran, wie es unter meinem Schreiben leidet. Diesem Modus, in den ich gerate, dem ich alles unterordne. War Marina eine sporadisch abwesende, eine zwangsläufig, wenn auch versehentlich desinteressierte Mutter, so wie ich? Marina schreibt an Rilke darüber ganz nebenbei. Ich bin viele, verstehst du? Unzählige vielleicht. Unersättliche Unzahl. Keiner soll vom anderen wissen, das stört. Wenn ich mit meinem Sohn bin, muss der, die, nein, das, was dir schreibt und dich liebt, nicht dabei sein. Wenn ich mit dir bin und so weiter. Ausschließlichkeit und Abgeschlossenheit. Ich will sogar in mir keinen Mitwissenden haben, nicht nur um mich. Wie geht es einem Kind mit einer Mutter, die unzählig ist in ihrem Wesen? Marinas sechsjährige Tochter Ariadna beschreibt ihre Mutter in einem Tagebucheintrag, frühreif und erschreckend. Meine Mutter ist sehr merkwürdig. Meine Mutter ist überhaupt nicht wie eine Mutter. Mütter bewundern immer ihr Kind und alle Kinder, aber Marina mag keine kleinen Kinder. Sie hat hellbraune Haare, an den Seiten sind sie gelockt. Sie hat grüne Augen, eine gebogene Nase und rosa Lippen. Sie ist schlank und hat Arme, die mir gefallen. Sie ist traurig, flink und liebt Gedichte und Musik. Sie schreibt Gedichte. Sie ist sehr geduldig und nachsichtig. Sogar wenn sie wütend wird, ist sie zum Liebhaben. Sie rennt dauernd irgendwohin. Sie hat ein großes Herz, eine sanfte Stimme, einen schnellen Gang. Marinas Hände sind voller Ringe. Marina liest in der Nacht. Ihre Augen sind fast immer fröhlich. Sie kann es nicht leiden, wenn sie mit albernen Fragen belästigt wird. Dann wird sie sehr zornig. Manchmal ist sie abwesend, wie jemand, der nicht da ist. Aber dann scheint sie plötzlich aufzuwachen, fängt an zu sprechen und dann scheint sie mit den Gedanken wieder woanders zu sein. Wenn ich vom Ende her denke, dann hat Marina fast alles verloren in ihren drei Kindern. Ich schreibe nichts über ihr drittes Kind, den sehr geliebten Sohn Moore genannt. Zum einen macht mich vieles zu traurig. Die offenbar große Fremdheit zwischen ihm und Marina, sein Unverständnis, sein früher Tod. Zum anderen müsste ich, spräche ich von ihrem Sohn, meinen eigenen Sohn aufrufen, weil ich nie ohne Vergleich denken kann. Und wenn es eines gibt, das ich hier nicht vergleichen, das mich hier nicht zum Material werden soll, dann ist es mein Kind. Eine der Stellen, an denen ich Marias Biografie aus derselben Denkfigur heraus abbreche, zur Seite lege, ist jene. Mit 27 ist Marina eine Mutter, der ein zweites Kind verhungert. Irina, 2 Jahre und 10 Monate, verhungert in jenem Waisenhaus, in das Marina sie schickt, um sie vor dem Moskauer Hungerswinter 1919-1920 zu retten. Ein Unglück, das nur aus einer Fehleinschätzung erwächst. Zum falschen Zeitpunkt folgt Marina ihrem Ehemann ohne ihre kleinen Kinder auf die Krim, lässt die Kinder in Moskau zurück, vermeintlich in Sicherheit. Sofort diese ungerechte Frage, hätte ich das auch getan? Wäre ich dann, meinen Irrtum erkennt, auch allein, denn Mütter sind letztendlich immer allein mit ihren Kindern, wäre ich auch allein im Chaos des Bürgerkriegs rasch zurückgefahren, die Kinder zu holen, prompt, fast mittellos, in Moskau gestrandet, über Winter und Winter und Winter. Abgrund. Absolute Verlassenheit. Marina und die Kinder allein im einzigen noch beheizbaren Zimmer. Erfrorene Kartoffeln im Samowar. Das jüngste Kind ins Waisenhaus, in der Hoffnung, dort könne es überleben. Sorge um das ältere, schwerkranke Kind. Und nun wieder Aljas Krankheit und ich kann nicht schreiben, habe kein Recht zu schreiben, denn das ist Vergnügen und Luxus. So schreibe ich dann Briefe und lese Bücher. Daraus schließe ich, dass für mich der einzige Luxus das Handwerk ist, für das ich geboren wurde. Dieser Brief wird Sie schaudern machen, aber verstehen Sie mich, ich bin ein einsamer Mensch, allein unter dem Himmelszelt. Ich habe nichts zu verlieren. Niemand hilft mir im Leben. Ich habe weder Vater noch Mutter, weder Großmütter noch Großväter noch Freunde. Ich bin unerhört allein und deshalb zu allem berechtigt, selbst zum Verbrechen. In dieser Verlassenheit Marinas Vertrauen auf die Fürsorge Fremder. Eine Fehleinschätzung, Irina könne noch wenige Tage warten, bis es Ariadna besser gehe. Nein, wenige Tage, tot ist Irina. Bitter wirft Marina es sich vor, gnadenlos geht sie mit sich ins Gericht, in den Briefen, den Tagebüchern aus jener Zeit. Sagt etwas, erklärt es mir. Andere Frauen vergessen ihre Kinder wegen Bällen, Liebschaften, Kleidern, wegen der Lebensfeste. Mein Lebensfest sind die Gedichte, doch ich habe Irina nicht wegen der Gedichte vergessen. Ich habe 2 Monate nichts geschrieben. Und das Entsetzlichste, ich habe sie überhaupt nicht vergessen. Ich habe mich die ganze Zeit gequält und Alja gefragt, Alja, was meinst du? Ich wollte sie immer abholen gehen und jetzt ist es zu spät. Marina schreibt von ihrer Abenteuerlust, ihrem leichtfertigen Umgang mit Problemen, ihrer eigenen Widerstandsfähigkeit, die sie dazu verleite, auch anderen alles zuzutrauen, was ihr selbst so leicht falle. Letzteres prägt den Umgang mit allen, mit ihren großen Lieben, wie ihren Freunden und Kindern. Sie attestiert sich Härte nach außen, den Abgrund innen. Ein Widerspruch ist hier keiner, sie selbst hat das gesehen. Sie bleibt unbedingt auch in dieser Ambivalenz. An ihre langjährige Briefliebe Pasternak schreibt sie von dieser Ambivalenz, von äußerer Härte und innerer Weichheit. Alle, die mir nahestanden, es waren wenige, erwiesen sich als viel, viel weicher als ich. Selbst Rilke schrieb mir, du hast recht, doch du bist hart. Und das betrübte mich deshalb, weil ich anders nicht sein konnte. Heute, Rückschau haltend, sehe ich, meine scheinbare Härte war nur Form, Kontur des Wesens, unerlässlicher Selbstschutz vor eurer Weichheit. Denn in letzter Minute habt ihr die Hand zurückgezogen und mich, die ich schon lange aus der Familie der Menschen ausgeschieden war, alleingelassen mit meiner Menschlichkeit. Ich selbst, allein mit meiner Seele, war ich nur in meinen Heften und auf einsamen Wegen. Selten, denn das ganze Leben habe ich ein Kind an der Hand geführt. Für Weichheit im Umgang reichte es bei mir nicht mehr, nur für den Umgang. Ich lese Marinas Briefe, ihre Tagebücher und bin froh, all das erst zu spät gelesen zu haben, lange nach ihren Gedichten. Es kommt mir alles zu bekannt vor. Es überlagert ihr Schreiben und das wäre fatal. Ich nenne sie nicht die Svetaeva, ich sage schon lange Marina, unerlaubte Vertraulichkeit, die sie sich in ihrer Unbedingtheit, ihrer Annahmefreudigkeit, ihrem Vertrauen auf das emotionale und poetische Vermögen anderer doch auch erlaubte. Mit Rilke schon im allerersten Brief. Nach 2/3 des Briefes wechselt sie mitten in einem Gedanken ins Du. Ihre Bücher erwarte ich wie ein Gewitter, das, ob ich will oder nicht, kommen wird. Fast wie eine Operation des Herzens. Keine Metapher, jedes Gedicht deines schneidet ins Herz und schnitzt es nach seinem Wissen, ob ich will oder nicht. Nichts wollen. Weißt du, warum ich dir du sage und dich liebe und weil du eine Kraft bist, das Seltenste. Was ich von dir will, Rainer? Nichts. Alles. Dass du mir es gönnst, jeden Augenblick meines Lebens zu dir aufzublicken, wie auf einen Berg, der mich schützt. Bis ich dich nicht kannte, ging's. Jetzt, da ich dich kenne, bedarf es einer Erlaubnis. Ich kenne Marina nicht. Und doch treffe ich Annahme um Annahme um Annahme. Von mir zu ihr, von ihr zu mir. Und ich entschuldige meine Annahmen mit den ihren. Ist sie nicht genauso mit allen umgegangen, die ihr verwandt schienen? Mit Achmatowa, mit Pasternak, mit Rilke? Ihr erster Brief an Rilke, nur eine erste Zumutung von vielen, die folgen werden. Ihr letzter Brief an ihn, der noch eine Antwort von ihm erhält, trifft auch Annahme um Annahme, innig. Rainer, ich will zu dir auch der neuen Mich wegen, der, die nur mit dir, in dir entstehen kann. Und dann, Rainer, sei mir nicht böse, ich bin's ja. Ich will mit dir schlafen, einschlafen und schlafen. Einfach schlafen und weiter nichts. Nein, noch den Kopf in deine linke Schulter eingegraben, den Arm um deine rechte und weiter nichts. Nein, noch und bis in den tiefsten Schlaf wissen, dass du's bist. Und noch, wie dein Herz klingt und Herzküssen. Rilke antwortet verspätet. Es wird sein letzter Brief an sie sein. Er schreibt so innig, wie ein Sterbenskranker noch schreiben kann, den seine Krankheit schon fast von allem getrennt hat. Ja und ja und ja, Marina. Alle ja zu was du willst und bist, so groß. Zusammen, wie das Ja zum Leben selbst. Aber in dem sind ja auch alle die 10.000 Nein, die unvorhersehbaren. Wenn ich weniger sicher bin, ob dieses Uns ineinander gewährt sei, dass wir wie zwei Schichten, zwei Lagen, dicht, zart, zwei Hälften eines Nests wären. Wie gern wüsste ich jetzt wieder, was Nest russisch heißt. Vergessen. Des Schlafnests, in dem ein großer Vogel, ein Raubvogel des Geistes, nicht blinzeln, sich niederlässt. Wenn ich weniger sicher bin, liegt's an dem eigentümlich anhaftenden Schweren, das ich durchmache und oft kaum mehr zu überstehen meine. So dass ich von den Dingen, die kommen wollen, jetzt nicht sie selbst, sondern eine genau besondere Hilfe erwarte, einen Beistand nach Maß. So bin ich doch nicht minder, nein, erst recht bedürfend, einmal so mich aus dem Tiefsten, dem Brunnen der Brunnen, zu erholen. Meinte Marina es ernst, als sie an Rilke schrieb, sie wolle bei ihm schlafen, schlafen nur? Hat sie nicht gesehen, später nicht verstanden, wie sehr ihn, den Sterbenskranken, das Überfordern in einen Rückzug führen musste? Marina schreibt Rilke darauf einen weiteren Brief, wartet vergeblich auf Antwort, schreibt dann eine kurze Notiz, bevor sie am 30. Dezember 1926 von seinem Tod erfährt. Silvester 1926 schreibt sie ihm posthum. Ihr letzter Brief an ihn schließlich ist der Neujahrsbrief, ein Gedichtbrief, der ein Gespräch weiterführt, das vielleicht von Beginn an in einem weiten leeren Raum stattfand. Jenem Raum, in dem ihre Stimme genügte, ihr Sprechen allein. Und hat sie ihr nicht immer genügt? Den Mund habe ich immer als Welt gefühlt. Himmelsgewölbe, Höhle, Schlucht, Untiefe. Ich habe den Körper immer in die Seele übersetzt, entkörpert, die physische Liebe, um sie lieben zu können, so verherrlicht, dass plötzlich nichts von ihr blieb. mich in sie vertiefend, sie ausgehöhlt, in sie eindringend, sie verdrängt, nichts blieb von ihr als ich selbst, Seele. Liebe hasst den Dichter. Sie will nicht verherrlicht werden, selbst herrlich genug. Sie glaubt ja an ein Absolut, einziges Absolut, sie traut uns nicht. In ihrem Tiefsten weiß sie, dass sie nicht herrlich ist, darum so herrisch. Sie weiß, dass alle Herrlichkeit Seele ist. Und wo Seele anfängt, endet der Leib. Eifersucht, Rainer, reinste. Dieselbe wie von Seele zu Leib. Ach, ich bin immer auf den Leib eifersüchtig. So besungen. Auch anderen schreibt Marina innig, ohne ihnen je begegnet zu sein, je mit ihnen gesprochen zu haben. Mit knapp über 30, noch vor Rotzewitsch, noch vor Rilke, behauptet sie in einem Brief an Bachrach, ihrem Gegenüber in einer weiteren kurzen Briefliebe, für die Liebe sei sie zu alt. Nur um dann, als der Postverkehr zwischen Prag und Berlin zum Erliegen kommt, panisch auf seine Antwort aus Berlin zu warten und an deren Ausbleiben zu verzweifeln. Wenn auch nicht ohne Selbstironie. Zitat. Nicht genug damit, dass ich sie nie mit den Augen gesehen und mit den Ohren gehört habe, muss das jetzt noch sein, dass die ungehörte Stimme verstummte. Und danach sagt man mir, dass ich mir Menschen ausdenke. Ich rechtfertige meinen Umgang nicht nur mit Marina, sondern auch mit anderen damit, dass wir beide ähnlich funktionieren. Ist Marina nicht im Leben mit denen, die ihr begegneten und zum Gespräch fähig schienen, ganz genauso umgegangen, wie ich lange Jahre mit allen, die mir begegneten? Hat sie die anderen, zumindest diejenigen, die sie nicht zu langweilen versprachen, nicht auch zu Flächen erklärt, die einer Gestaltung bedürfen, ihrer, Marinas? Beschrieben werden müssen sie, bestürmt, erobert, vereinnahmt, verzärtelt, verschoben, selbst ihre Eigenheiten mögen changieren, variieren. Zitat. Er bemerkte, dass sie ihm Eigenschaften zusprach, die sie erfunden hatte. Als er an jenem Nachmittag das letzte Mal kam, schien es Marina, als sehe sie ihn zum ersten Mal bei Tageslicht. Sie war erstaunt, als sie feststellte, dass sein Haar nicht, wie sie gedacht hatte, schwarz, sondern hellblond war. Er war bei ihrem Irrtum amüsiert und sagte Marina Ivanovna, ich fürchte, dass Sie auch alles Übrige an mir auf Ihre Weise gesehen haben, meine gesamte Person und nicht nur das Haar. Und er schüttelte verächtlich seine Haare. Habe ich mir etwa ein schlechtes Bild gemacht? Fragte sie. Nein, Maria Ivanovna, ein gutes, ein zu gutes sogar. Deswegen fürchte ich auch mit Ihnen immer das Tageslicht. Morgen würde sich vielleicht herausstellen, dass ich langweilig bin. Marinas Brieflieben konnten meist in der Begegnung nicht nachträglich einlösen, soll ich sagen, einholen, was die Briefe längst vollendet hatten. Mussten es auch nicht. Das Schreiben genügte. In der Dichtung aber verausgabt Marina Geschehenes wie Erschriebenes gleichermaßen, verwendet auch ihre Briefe sehr frei als Material. Wo die Dichtung sich verausgabt, schrieb ich an anderer Stelle, beendet sie, was vielleicht noch nicht zu Ende ist. Sie formt ihr Material und jedes daran hängende, auch jedes künftige Geschehen. Sie ist Voraussetzung für eine Bilanz, die es in ihr und auch in der Liebe nicht gibt, nie solange sie dauern. Denn eine Bilanz beruht auf einer Gegenüberstellung, die ich unter den Bedingungen beider nicht vornehmen kann. Marina bilanziert in Gedichten und verhandelt in Briefen. Ihre Briefe laufen direkt in ihre Dichtung, ihre Briefe an Rilke sind Dichtung. Vielleicht sind Marinas, sind meine Adressaten nichts weiter als Masken, die sich vor den einen Geist schieben, nach dem sie sucht, nach dem ich suche, immer suche, ringsum, Traumgespinst. Wieder im März, ein früherer. Ich sitze in einem Treppenhaus auf einer Heizung. Ich trage ein ärmelloses schwarzes Kleid und lange schwarze Handschuhe, die bis über die Ellenbogen reichen. Ich habe platinblondes, kinnlanges, sehr exakt geschnittenes Haar. Ich rauche eigentlich nicht. Ich halte nur einen langsam abbrennenden, dünnen, nach Vanille duftenden Zigarillo, den ich mir in Frankfurt am Bahnhofskiosk gekauft habe. Ich bin 24 und mein Hang zu affektierter Symbolik ist, aber ja, sehr ausgeprägt. Ich weiß noch nicht, dass solches und meine dezidierten Stilzitate im Literaturbetrieb nicht unbedingt gutiert werden und wüsste ich es, wäre es mir egal. Ich weiß, dass er es gutiert. Ich habe seinen Blick gesehen. Ich bin seines Blickes wegen ins Treppenhaus gegangen. Ich weiß, dass er mir folgen wird. Es wird nicht lange dauern. Es dauert nicht lang. Er stößt die Glastür auf. Sie fällt zurück und schwingt hin und her. Er bleibt vor mir stehen. streckt die Hand aus. Ich gebe ihm einen Zigarillo. Wir rauchen und sprechen nicht. Den gesamten Abend über, während der gesamten Preisverleihung, beim Dinner danach, noch später, sprechen wir nicht. Aber ich weiß, dass er weiß, wo ich bin und mit wem ich spreche. Und ich weiß, dass er weiß, dass ich weiß, wo er ist und mit wem er spricht. Wir gehen getrennt ins Hotel, wir schlafen alleine. Morgens beim Frühstück tritt er an meinen Tisch, an dem ich mit einem anderen sitze, der sich Hoffnung gemacht hatte, und reicht mir einen Schmierzettel mit seiner Adresse. Sagt, schreib mir, ich kann dir nicht schreiben. Hier beginnt für mich eine Briefliebe, in der ich die viel jüngere, arglose, Unterlegene bin. Eine unglückliche Liebe, die nach vielen Jahren glücklich in eine enge Freundschaft mündet, in der wir in einem Gespräch angekommen sind, das immer fortdauert. Ich verliebe mich mit 25 heillos und unglücklich in jenen Svetaeva-Übersetzer, den ich bei jener Preisverleihung treffe. Ich gehe seinetwegen nach Berlin. Seinetwegen spreche ich jahrelang nicht über meinen ersten Lyrikband, denn ihm gefallen meine frühen Gedichte nicht. Seinetwegen lese ich Svetaeva in seiner Übersetzung, die er mir zu einem Abschied schenkt, als ich 2006 vorübergehend in einen ungeeigneten Beruf nach Frankfurt flüchte vor ihm und vor Berlin. Und wir schreiben Briefe, viele, viele lange Briefe und E-Mails. Denn ihm geht es, im Unterschied zu mir, von Beginn an vorrangig um das Gespräch, um die andere Begegnung, nicht um unsere seltenen Begegnungen in Berlin. In den Briefen scheint alles möglich, nur ich kann nicht unterscheiden zwischen Brief und tatsächlichen Begegnung. Nach 3 Jahren, erneut nach 6 Jahren, schreibt er mir, wie sehr er sich solche Briefe immer gewünscht habe, wie ich sie ihm schrieb. Und ich denke, vielleicht hat er sich eine Marina im Exil gewünscht, der er unerreichbar ist. Eine, die schwärmt, verehrt, schreibt und liebt und Grenzen testet, aber nie überschreitet. Eine, die weiß, dass jede Übersetzung der brieflichen Begegnung in Gegenwart, in Anwesenheit, scheitern muss. Ich erschreibe uns, jenem Übersetzer und mir, damals eine imaginierte Begegnung in einer unbestimmten, hochromantischen Vergangenheit. Mit vollem Pathos, großer Geste, aller 24-jährigen Sprachkraft, die ich habe, erfinde ich einen wandernden Heretiker, zu Gast bei einer italienischen Edeldame, deren Mann seit Jahren abwesend ist, unterwegs, im Krieg etc. pp. Ein abendliches Gespräch des Gastes und der Hausherrin, das nur einen Schluss zulässt. Einen, den jene Dame unterläuft, indem sie dem Wanderer in dieser Nacht eine Magd ins Bett schickt. Offen bleibt, wer ich bin in der Konstellation. Mein Brief bleibt auch in der Gegenwart nicht ohne Wirkung, bis ich übertreibe. Wochen später schicke ich eine Locke. Für mich ein Mittel im Spiel, ein zugegeben krasses Zitat. Für ihn eine hochromantisch konnotierte Konkretion, die stört, abstößt, die auch in den Briefen beendet, was immer fragil geblieben ist, was er nicht als Gegenstand von Dichtung betrachtete, was für mich immer in die Dichtung gehörte, wie alles, das mich angeht. Marina hat, scheint mir, überhaupt keine Zweifel, dass alles in die Dichtung gehört, was sie angeht. Vor allem das, was sich im Leben nicht umsetzen lässt. Was ist schon das Leben? Aber nein, das hätte Marina nie gesagt. Doch Konkretion, verdammte Konkretion, ist eine sehr ambivalente Segnung, wenn sie schließlich eintritt. Für Marina, die sich ihr Leben lang nicht als Frau geliebt fühlt, deren Seele immer den Körper beneidet, ist jene eine erfüllende Begegnung mit Konstantin Rotzewitsch, Offizier, Frauentyp und, wie mir scheint, ein Pragmatiker, eine Offenbarung. Die intensive Sinnlichkeit ihrer kurzen, heftigen Affäre zeichnet das Poem vom Berg nach. Marina ist auch hier unbedingt, Rotzewitsch hingegen ist umgehend überfordert. Er flüchtet vor Marinas Intensität in eine Ehe mit einer hübschen Frau von der Art, die ich unter so interessant wie Hefeteig subsumieren würde. Und Marina, schon lange verheiratet, Marina, die keine Anstalten gemacht hat, ihren Mann zu verlassen? Bitte kein Skandal. Geschluckt. Danach still, bescheiden, ein Buch, so wie jedes Mal. Ach, besser ist noch, sie schreiben überhaupt keine Bücher. Marina schreibt nicht irgendein Buch, sondern eines der größten Poeme der Literaturgeschichte. Nicht umsonst steht es in seiner Konkretion dem Neujahrsbrief voran in der Übersetzung, aus der ich lese. Zitat: prägnant und fast kühl, Beherrscht und leidenschaftlich zugleich hält sie den Zustand der Überhitzung im Moment der Trennung, die überklare und schneidende, sich endlos verzweigende, doch nirgendwo einen Halm, Halt greifen könnende Bewusstseinslage im Netz der Reime gefangen, schreibt der Übersetzer, den ich so liebte, in seinem Nachwort. Der Text ist voller Nuancen, Ungerechtigkeiten, Verstiegenheiten, ein Fluchtweg aus der Liebe und doch immer wieder an die Situation rückgebunden. Es wäre idiotisch, ihr in dieser Weise induziertes Schreiben als Beweis dafür herzunehmen, dass es intensive, tatsächliche Erlebnisse brauche, um intensive Poesie zu schreiben. Es wäre genauso idiotisch, hier das Klischee der Dichterin, die letztendlich nur Liebesgedichte schreiben könne, anzuführen. Marina kann über Fairness ebenso schreiben wie über das ihr und ihrem Körper Unmittelbarste. Sie kann sogenannt politisch schreiben, ebenso wie essayistisch. Sie kann erzählen, konstatieren, verachten, bloßstellen, urteilen, sich lustig machen, schwärmen. Sie schreibt über den Rattenfinger von Hameln, über Soldaten in Gestalt weißer Schwäne, ebenso wie über ihre größte Liebe, ihren Schreibtisch. Ihre Trennung von Rotzewitsch ist vieles, ihr aber letztendlich vor allem Material. Ebenso wie ihr Rilke letztendlich bei aller Verehrung und Liebe spätestens im Neujahrsbrief zum Material, zur Fläche wird. Es braucht eine ganz bestimmte Art von Gnadenlosigkeit sich selbst und anderen gegenüber, um das eigene und das fremde vermeintliche Leben derart als Material umzuformen. Es braucht ein Konzept von Dichtung, das eng, vielleicht zu eng, vernäht ist mit dem eigenen sogenannten Leben. Was Marina auszeichnet vor vielen anderen Dichterinnen und Dichtern ist, dass sie bei aller künstlerischen Unerbittlichkeit nie feige gelebt hat. Sie hat nicht den privaten Rückzug gewählt, wie viele andere vor und nach ihr, die einen Schutzraum brauchen, um im Schreiben gnadenlos zu sein. Sie hat auch nicht die oft notwendige Kälte des Schreibens auf ihre Lebensentscheidungen übertragen, wie sie es Goethe, Rilke und auch Pasternak in einem Brief an Pasternak vorwirft. Mit eben jener scharf beobachtenden Gnadenlosigkeit. Letztes Zitat. Ihr geht nach Zigaretten und verschwindet für immer, um dann in Moskau oder an noch entfernteren Orten aufzutauchen. Robert Schumann vergaß, dass er Kinder hatte. Vergaß, wie viele es waren, vergaß ihren Namen, vergaß überhaupt die Tatsache, fragte nur, ob die älteren Mädchen immer noch so wunderschöne Stimmen hätten. Aber nun eure Rechtfertigung. Nur so Geartete vollbringen solches. Auch Goethe war einer von euch, der nicht Abschied von Schiller nehmen ging, der x Jahre nicht zu seiner Mutter nach Frankfurt fuhr, um sich für den Faust II zu bewahren oder für sonst noch etwas, aber, Klammer, die Kühnheit besaß, sich mit 74 zu verlieben. Und heiraten wollte. Da schonte er sein Herz, das physische, nicht mehr. Denn darin seid ihr Verschwender. Ihr heilt euch von allem, von eurem ganzen Selbst, diesem Grauenhaften, dem Unmenschlichen in euch, dem Göttlichen in euch, durch das einfachste Mittel, die Liebe. Ich selbst habe die Welt der Nichtmenschen gewählt. Was hadere ich? Marina hat sich nicht bewahrt, Marina hat sich ausgesetzt. Nicht nur dem Vorwurf der politischen und sonstigen Naivität, der Weltfremdheit, der Schlamperei im Haushalt, der, ich will gerade schreiben, Rabenmutterschaft, als mein Kind im Schlafsack, im Halbschlaf in die Küche kommt und ein Glas Wasser und mit mir wieder einschlafen möchte, ich aber schreibe weiter. Nicht nur dem Vorwurf der Arroganz, der Mitwisserschaft an der Spionage ihres Mannes, nicht nur all dem, was man ihr zuschrieb, hat sie sich ausgesetzt, sondern deutlich konkreteren Härten. Sie hat kaum Kompromisse gemacht. Sie hat sich oft zu ihrem dezidierten Nachteil mit absoluter Konsequenz in ihrem Leben ihren poetischen und moralischen Überzeugungen nachverhalten. Sie hat ihr Leben mit dem Schreiben vernäht, in einer beides straffenden, immer schmerzenden Naht, an der entlang sie lebte und schrieb. Vielleicht subsumieren wir das unter Pathos oder unter Idiotie. Und zucken spöttisch, bedauernd, mitleidig die Achseln, wenn uns einer oder eine begegnet, die immer so lebt und nicht anders zu leben und zu schreiben weiß. Ich weiß nur, ich frage mich, wie gnadenlos ich in der Poesie sein kann, sein darf, wenn ich im Leben nicht halte, was ich schreibe, wenn ich nicht beides vernähe, so eng wie es geht. Es ist eine sehr unmoderne, leicht zu belächelnde, völlig offene und schwierige Frage, und mit dieser Frage schließe ich. habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, ob es nicht viel zu lang war. Ich weiß es einfach nicht.